Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das ist natürlich in erster Linie meinem Gast zu schulden und natürlich auch dem Thema, das uns alle beschäftigt. Also über die Brisanz des Themas beweisen Sie selbst durch Ihre Anwesenheit. Es beschäftigt uns alle. Ich habe den bestmöglichen Gast für dieses Thema, Heiko Wimmern. Endlich ist er mal, hat es mal geklappt. Ich glaube, wir haben schon lange probiert und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er leitet für die International Crisis Group das Projekt Irak, Syrien, Libanon, lebt seit langer Zeit in der Region, also seit 30 Jahren praktisch, ja. Und die meiste Zeit im Libanon, wenn ich richtig verstanden habe. Vor der Crisis Group war er in Berlin, also für das Institut Wissenschaft und Politik, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und hat aber auch für das Carnegie Middle East Center und Middle East Research and Information Project MERIP gearbeitet mit diversen Projekten und hat auch, habe ich gesehen, einen Sammelband über Elitenwechsel und neue soziale Mobilisierung in der arabischen Welt kürzlich betreut. Ich werde nicht lange in das Thema einführen, beziehungsweise überhaupt nicht, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe mir heute noch einmal Ihren Artikel durchgelesen, den Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen geschrieben haben, im Dezember gemeinsam mit David Wood über die Situation schon eben zwischen Hisbollah und Israel nach dem 7. Oktober. Und dieser Artikel ist unglaublich gut gealtert, muss man sagen. Also Sie schreiben darin schon Dinge, die jetzt wieder aktuell sind, also eben diese Dualität zwischen Angst vor Eskalation, dann vielleicht auch Israels Bedürfnis, das Problem zu lösen, muss man sagen, und andererseits diplomatischen Bemühungen, besonders durch Frankreich, aber auch die USA haben einen Gesandten dorthin geschickt, um, wenn schon nicht, eben das Problem zu lösen, also Israels Anforderungen an die Hisbollah, die darin bestehen, eben endlich die UNO-Resolution 1701 von 2006 zu implementieren, dann wenigstens die beiden auseinanderzubringen. Also Israel im Norden Ruhe zu verschaffen, indem man die Hisbollah weg von der Grenze bekommt. Und Sie erwähnen das schon in diesem Artikel und gerade da in den letzten Tagen wurde erst ein französischer Plan eben bekannt, der ein Mehrstufenplan, der über so eine Entflechtung vorsieht und eben dann sogar münden sollte in Demarkationsgesprächen eben über die blaue Linie. Aber wir sind offensichtlich weit davon entfernt und ich freue mich sehr, von Ihnen da jetzt also mehr dazu zu hören und natürlich alles. Ich sehe schon die vielen Karten, die Sie uns präsentieren werden. Wir sind sehr gespannt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung an diesen sehr gediegenen Ort, von dem ich schon viel gehört habe. Natürlich einer großen Tradition mit einem großen Namen obendrauf. Ich denke, meine Idee war, ich hoffe, das ist im Sinne des Kollektivs, dass ich zuerst was über die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit sage, dass dieser Konflikt noch weiter eskaliert. Das ist also tatsächlich zu einer Auseinandersetzung kommt, die vielleicht die Dimensionen von 2006, dem letzten Krieg zwischen den beiden, erreichen könnte oder weit darüber hinausgeht in der Zerstörung, in der zerstörerischen Wirkung. Wie wahrscheinlich das ist. Dann zweitens, wie Sie erwähnt hatten, die Anforderungen Israels oder andersrum, was passiert eigentlich als nächstes? Was passiert, wenn Gaza vorbei ist? So, wenn das denn hoffentlich bald passieren sollte, wenn es hoffentlich bald eine dauerhafte Kampfpause gibt. Ein Waffenstillstand ist ja fast schon ein Wort, das man nicht erwähnen darf in manchen Orten. Also eine lang andauernde Kampfpause. Und dann eben, was passiert, wenn das eintritt? Und dann, was gibt es für Möglichkeiten, das diplomatisch zu lösen? Natürlich nicht, aber den Konflikt zu managen, irgendwo wieder hinzukommen, wo die Eskalationsrisiken wieder beherrschbar werden. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Also zunächst einmal, wir sind natürlich streng genommen schon im Krieg. Nicht? Also seit dem 8. Oktober haben wir also einen Kleinkrieg, wenn man das so sagen möchte, zwischen der Hezbollah und Israel. Das sieht man hier auf der Karte, wenn du vielleicht reinzoomen könntest ein bisschen. Das ist also eine Karte, die ist vom YNAB, Washington. Ja. Ich hoffe, man sieht noch irgendwas da hinten. Man sieht halt eben blaue Pins und gelbe Pins. Und die blauen Pins sind israelische Angriffe, die gelben Hezbollah-Angriffe. Das ist der Stand Anfang November in etwa von YNAB, Washington Institute for Near East Policy, gemacht. Und ein Kleinkrieg, nicht? Man sieht es hier mal drauf, ja, mit dem Laser oder auch nicht. Das hier nicht? Das ist die Grenze, der Grenzverlauf, so ungefähr zwischen den gelben und den blauen Pins. Und man sieht, das ist alles ganz nah an der Grenze noch. Das ist Nassim, there's your seat. This is my son, by the way. Also man sieht, das ist alles relativ nah an der Grenze noch. Hier oben, hier ist Nakura, das UNIFIL-Hauptquartier. Das sind alles 2-3 Kilometer im Grenzbereich, Kleinkrieg sozusagen. Trotz dieser graduellen, aber sehr deutlichen Ausweitung des Konfliktes, natürlich auch mit Opfern, Todesopfern, Zerstörung, Flucht aus dem Grenzgebiet einhergeht, ist die derzeitige Annahme, Einschätzung von uns, von Crisis Group, aber meines Wissens auch von fast allen Leuten, die den Konflikt betrachten, dass beide Seiten, Israel wie Hezbollah, kein Interesse daran haben, dass das eskaliert. Also das Interesse ist nach wie vor, dass dieser Konflikt auf einem beherrschbaren Level bleibt. Und das beste Beispiel oder die beste Illustration für diese Motivation, für diese Sorge oder Sorgfalt, so möchte, das Ganze in beherrschbaren Rahmen zu halten, ist vielleicht die Tötung von Salah Arouri im Januar, also vor etwa 6 Wochen. Salah Arouri war ein sehr hoher Hamas-Führer, lebte in Beirut, wahrscheinlich die hauptsächliche Liaison zwischen Hamas und Hezbollah und allem, was man weiß. Und er wurde durch einen israelischen Drohnenangriff getötet. Dieser Angriff wurde so präzise durchgeführt, dass tatsächlich nur Herr Arouri und drei unmittelbare Mitarbeiter dabei getötet wurden. Mein Kollege hat in einem Gespräch mit libanesischen Militärs da sehr viel Bewunderung gehört und gesagt, ja, die haben ihm gesagt, also wir hätten eine größere Ladung genommen, nicht? Weil also mit der Waffe, mit dem Gerät, was da eingesetzt wurde, da hatte man aus israelischer Seite, musste man befürchten, wenn man auch nur den falschen Raum erwischt in dieser Wohnung, dann kommt er unter Umständen davon. Also es war eine ganz präzise Ermordung und die Interpretation ist klar, man wollte die Hezbollah nicht desavouieren in einer Form, dass eine sehr heftige Reaktion geradezu gezwungenermaßen gekommen wäre. Also sprich, hätte man, wie das bei einem ähnlichen Ziel in Gaza passiert wäre, das ganze Gebäude in sich zusammenfallen lassen, dann wären natürlich 20, 30, 40 Zivilisten mindestens dabei auch getötet worden, Libanesen, Schiiten aus der Hezbollah-Community. Und Hezbollah wäre in einer ganz anderen Situation gewesen, im Zugzwang, wenn man so möchte. Das wollte man aus israelischer Perspektive vermeiden. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Beirut, ich war in London. Und wie das immer so ist, wenn so ein Angriff kommt, das Erste, worüber man dann nachdenkt, worüber wir dann nachdenken, oh, morgen ist der Flughafen dicht. Also wenn der Hezbollah-Gegenschlag dann kommt, oder wenn ein heftiger Hezbollah-Gegenschlag kommt, eskaliert das, der Flughafen ist nicht, wir können nicht zurück. Dann ruft man an und guckt, wie man das arrangiert. Alle gingen auch in diesem Moment wieder davon aus, das ist eine enorme Eskalation, wir müssen damit rechnen, dass genau das passiert. 100 Kilometer von der Grenze. Nicht? Also Sie haben dieses Band an der Grenze gesehen am Anfang des Konflikts, 2 Kilometer, das war die Kampfzone. Beirut ist 100 Kilometer im Herzen der Hezbollah-Gebiete. Da muss eine Antwort kommen. Die Antwort von Hezbollah war, dass man ungefähr statt wie bisher 8-9 Kilometer innerhalb von Israel attackiert hat, hat man 12 Kilometer attackiert. Man hat eine etwas weiterentwickelte Waffengattung benutzt, die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt worden war. Das war immer noch ein militärisches Ziel. Keine Zivilisten, keine Gefahr für zivile Opfer. Auch da sieht man eindeutig, an diesem Auseinandersetzung ist klar zu erkennen, beide Seiten wollen eine Eskalation vermeiden. Warum ist das so? Warum wollen beide Seiten eine Eskalation vermeiden? Israel kann natürlich, würde ich sagen, fast schon zum derzeitigen Zeitpunkt keine zweite Front gebrauchen. Das ist simple militärtaktische Überlegung. Zwei Frontenkriege sind nie eine gute Sache. Es ist immer die bessere Option, sich erst den einen Gegner vorzunehmen und dann den anderen anschließend, wenn man schon mit beiden Krieg führen will oder meint zu müssen. Aus der Seite von Hezbollah ist, denke ich, die Einschätzung zutreffend, dass die Hamas-Operation, von der Hezbollah keine Kenntnis hatte, nach allem, was wir wissen, Hezbollah in ein Dilemma gebracht hat. Auf der einen Seite ist Palästina, Jerusalem, der Kampf gegen den Zionismus, das ist wirklich das ideologische Herzstück. Nicht? Also da kann diese Partei nicht so tun, als ob die das nichts angeht. Man muss etwas tun. Und es gab auch sehr starke Forderungen aus der Community, aus dem Umfeld, dem politischen Umfeld, ihr müsst jetzt was machen. Es gab Unzufriedenheit damit, was sie gemacht haben. Es gab immer wieder die Forderung, mehr. Nicht? Also das ist nicht über da diese paar Angriffe um die lange Grenze, das ist nicht genug. Auf der anderen Seite ist Hezbollah natürlich auch nicht nur ein libanesischer Akteur oder ein Akteur in diesem Konflikt mit Israel, sondern auch ein regionaler Akteur. Hezbollah ist der wichtigste regionale Verbündete des Iran. Es macht es sinnvoll anzunehmen, dass eine Funktion der Hezbollah-Arsenale ist, als Zweitschlagspotenzial für Iran zu dienen. Das heißt, wenn Israel oder die USA vielleicht möglicherweise eine Attacke auf das iranische Atomprogramm durchführen würde, dann ist es ein mögliches Szenario, dass die Antwort, die iranische Vergeltung dafür aus dem Libanon kommt. Wird das so sein? Ist das sicher? Man weiß es nicht. Was man aber weiß, was ich weiß, dass wenn immer in der israelischen Öffentlichkeit Diskussionen beginnen, ob man denn jetzt doch das iranische Atomprogramm militärisch angehen sollte, dann kommt sofort das Gegenargument, ja, aber dann sind wir sofort in einem Konflikt mit Hezbollah. Also offensichtlich hat dieses Potenzial hat eine abschreckende Wirkung. Und ob es dann eingesetzt wird oder nicht, ist erst einmal zweitrangig. Es hat diese Wirkung als ein Deterrence Potential. Und dieses Potenzial hat der Iran im Libanon über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufgebaut, mit großen Investitionen, materiell, finanziell, Training und was weiß ich. Dieses Potenzial, dieses Asset, auf dem Altar einer Hamas-Operation zu opfern, von der auch Iran scheinbar, nach allem, was man weiß, nicht vorab informiert war, macht aus iranischer Sicht ebenfalls keinen Sinn. Es macht sehr viel mehr Sinn, da beide, Hezbollah und Iran, eine langfristige Strategie verfolgen, langfristig darum bemüht sind, Israel einzuhegen, zu bedrohen, zu zermürben, das ist, denke ich, das richtige Wort, im Sinne dieser Strategie ist es, macht es überhaupt gar keinen Sinn, diese militärischen Potenziale zu diesem Zeitpunkt zu verheizen. Ganz schlicht. Also von beiden Seiten kein Interesse, dass dieser Konflikt zu diesem Zeitpunkt eskaliert. Aber wir haben ja die Karten gesehen. Nicht? Und wenn man sich das mal anschaut hier, dann Sie sehen natürlich, wie sich das Theater, das Schlachtfeld ausgedehnt hat. Je weiter sich dieses Territorium oder dieses Schlachtfeld ausdehnt, umso schwieriger wird es, die Präzision aufrechtzuerhalten, mit der man zivile Opfer vermeidet und die Eskalation, die darauf folgt. Die Israelis hatten sehr gute Intelligence, als sie Herrn Aruri ermordet haben oder getötet haben. Man kann sich aber auch vorstellen, dass irgendwann die Intelligence vielleicht mal nicht so gut ist, dass man das falsche Gebäude erwischt, dass man eine Waffe einsetzt, die das Gebäude, das man eigentlich treffen wollte, stehen lässt. Aber das Gebäude, das man dann tatsächlich trifft, hält weniger aus. Das Gebäude stürzt ein. Und wir haben die 100 Toten, oder wie viel auch immer. Oder eine der Raketen, die sonst immer vom Iron Dome der Israelis verlässlich abgefangen werden, kommt dann doch durch, trifft ein Gebäude in Nahariya, was ja ein Ziel ist. Wir haben 20, 30, 50 tote Israelis, vielleicht trifft es eine Schule, who knows. Diese Gefahr, diese Szenarien, dass eine Eskalation, die eigentlich nicht beabsichtigt ist, trotzdem eintritt, es ist keine exakte Wissenschaft. Nicht? Also es gibt immer eine Margin of Error. Und dann können wir eben in eine Situation kommen, wo dieser Konflikt sehr schwer, oder eine solche Eskalation dann tatsächlich sehr schwer zu beherrschen sein wird. Das war nun der erste Teil. Kommt es zu Konflikt? Kommt es zur Eskalation? Ich hoffe nicht. Ich fliege am Freitag zurück. Ich bin zuversichtlich, dass ich zurückfliegen kann. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch weiterhin in Beirut wohnen kann und mich nicht in die Berge flüchten muss. Aber ich habe trotzdem, sowohl ich als auch mein Kollege, wir haben beide Wohnungen in den Bergen bei den Christen, um es mal klar zu sagen, gemietet, um sicher zu sein, dass, wenn die Angriffe kommen, dann doch kommen, dass wir uns eine Gegend begeben können, wo die Wahrscheinlichkeit israelischer Angriffe zumindest geringer ist. Und das machen viele. Man so anekdotisch, wenn man in diesem christlichen Kernland sich umschaut, es gibt einen deutlichen Zuzug von erkennbar schiitischen Familien, die sich sozusagen dorthin in Sicherheit zu bringen suchen. Aber wir bleiben optimistisch. Und wir hoffen, dass das bald endet, natürlich. Die Frage ist, wie endet es und wann endet es? Und wie lange und wann muss ich enden? Wir haben noch Zeit? Okay, gut. Wie endet es und wann endet es? Hezbollah hat sich zu dieser Frage sehr eindeutig geäußert, uns gegenüber als Crisis Group, aber auch öffentlich. Die Ansage ist ganz klar. In dem Moment, wo wir in Gaza eine dauerhafte Feuerpause haben oder einen Friedensregelung, einen Waffenstillstand, das böse Wort, in dem Moment ist von unserer Seite die Sache vorbei. Das ist eine Operation, die wir hier durchführen, zur Unterstützung unseres Verbündeten Hamas. Die haben uns nicht gefragt, aber wir helfen ihnen trotzdem, in dem Maße, das wir für angemessen halten. In dem Moment, wo der Konflikt vorbei ist, ist die Sache für uns erledigt. Also, und das heißt dann, Rückkehr zum Status quo vor dem 7. Oktober. Rückkehr zum Status quo ante. Und das ist, denke ich, glaubwürdig, wenn man sich die Motivationen anschaut, die Hezbollah verfolgt, mit diesem Konflikt. Es ist aber nicht etwas, das Israel bereit ist zu akzeptieren. Bis zum 6. Oktober hatten wir an der Grenze zwischen Israel und Libanon eine Situation, die man als stabile Abschreckung beschreiben kann. Also vor 17 Jahren, seit dem letzten Krieg 2006, ist an dieser Grenze wenig passiert. Man kann auch sagen, es waren die besten 17 Jahre, die diese Grenze gehabt hat, seit 1970, als dort die Konflikte anfingen. Es gab Zwischenfälle, immer mal wieder, aber nichts von wirklich von großer Bedeutung. War die Bevölkerung auf beiden Seiten eine sehr vorteilhafte Situation. Wenn man sich den Südlibanon anschaut, heute und, oder nicht heute, sondern vor dem 7. Oktober und 2006, Bauboom, die Leute haben ihre Häuser, die sie damals hatten, nicht nur wieder aufgebaut, sondern viele neue. Der Gegend ist mehr erschlossen, weit mehr erschlossen, als das früher waren. Der Norden von Israel ist ein ökonomisches Powerhouse. Mein Kollege zitiert gerne, dass 80% aller Eier in Israel, die in Israel auf den Markt kommen, aus dem Norden kommen. Also Landwirtschaft, aber eben nicht nur Eier, sondern Hühnerfarmen, sondern gibt es Farmen für Pilze. Also die haben ökonomisch von dieser Stabilität profitiert, auf beiden Seiten. Das war die Situation bis zum 6. Oktober 2006. Und wir waren letztes Jahr, im Mai 2023, waren wir dort. Also ich und meine Kollegen ich bin hingefahren, meine Kollegin ist ja sowieso vor Ort und haben sehr viele Interviews geführt mit dem Außenministerium, Military Intelligence, Militär selbst, strategische Planer, weil wir besorgt waren. Die letzten, ich glaube, 17 Jahre war Ruhe, alles war gut, aber die letzten ein, zwei Jahre wurde die Situation zunehmend fragile, war unser Eindruck. Es gab mehr Zwischenfälle, andere Art von Zwischenfällen. Wir haben mit den Israelis gesprochen im Mai, sagten, ja, wir wissen nicht so recht, was wir daraus, wie wir das verstehen sollen. Wir wissen nicht genau, was in Nasrallahs, Hezbollah-Generalsekretär Nasrallah, wir wissen nicht genau, was in seinem Kopf vorgeht. Etwas alles ein bisschen nervös sind wir schon, aber Abschreckung funktioniert. Er weiß genau, was passiert, wenn es wieder Krieg gibt. Und die waren nicht beeindruckt, nicht besorgt, glaubten an Abschreckung. Seit dem 7. Oktober ist die Aussage, ja, das haben wir von Hamas auch geglaubt. Die Abschreckung ist seit dem 7. Oktober in Israel etwas, auf das sich niemand mehr verlassen will. Man ist davon ausgegangen, Hamas ist abgeschreckt. Hamas hat kein Interesse, einen solchen Angriff oder irgendeinen Angriff durchzuführen. Und man hat feststellen müssen, dass diese Einschätzungen komplett falsch waren. Und jetzt geht es nur noch um die Tatsache, oder was jetzt zählt, ist die Tatsache, dass Hezbollah solche Angriffe wie Hamas durchgeführt hat am 7. Oktober, ebenfalls durchführen könnte. Hezbollah hat öffentlichkeitswirksam für solche Angriffe trainiert. Die haben im Mai 2023 ein Manöver genannt. Ich würde mal sagen, es war eine Militärshow, ja, wo sie vorgeführt haben, alle Journalisten, die sie finden konnten, in Beirut eingeladen, um sich das anzuschauen, wo sie vorgeführt haben, wie sie Grenzdurchbrüche umsetzen wollen. Und das hat man sich, wir haben uns das damals angeschaut, die Israelis sicherlich auch. Ich muss sagen, ich hatte Schwierigkeiten, das ernst zu nehmen. Einfach nur nicht die technische Machbarkeit, sondern ich meine, okay, was bringt das? Was hat man davon? Militärisch gesehen, Propagandaerfolg. Normalerweise hat Hezbollah eigentlich nicht die Tendenz, sich jetzt für Propagandaerfolge irgendwelche großartigen Opfer oder Risiken einzugehen. Wir haben das nicht ganz ernst genommen damals, die Israelis glaube ich auch nicht. Das sehen die natürlich mittlerweile ganz anders. Und die Ansage ist, da wir davon ausgehen müssen, dass Hezbollah diese Kapazitäten hat, da wir davon ausgehen müssen, dass Hezbollah das auch tun wird und da wir uns auch nicht mehr auf Einschätzungen verlassen werden und wollen, ob sie daran ein Interesse haben oder nicht und ob wir sie abschrecken können oder nicht, gibt es dafür nur eine Lösung. Hezbollah muss weg von der Grenze, wie Sie erwähnt haben. Hezbollah muss weg von der Grenze, damit wir sozusagen zumindest eine vernünftige Vorwarnzeit haben, damit diese Angriffe nicht aus dem Nichts kommen, ohne Warnung, wie das in Gaza geschehen ist. Und diese Forderung wird seit November vorgetragen. Also ich war im Anfang November Mitte November in New York, habe da mit den ganzen mit allen Sicherheitsratsmitgliedern gesprochen, also den permanenten und den nicht permanenten, allen permanenten und einigen nicht permanenten, über diese Frage, okay, wie geht das jetzt weiter, wenn der Krieg vorbei ist? Und die sagen, haben alle gesagt, ja, also seit Mitte November etwa sind die Israelis bei uns vorstellig geworden. Also wir müssen hier woanders, wir müssen eine andere Lösung bekommen. Wir können nicht zum Status quo ante zurückgehen. Die Lösung, die Israel vorträgt, heißt, wie Sie erwähnt haben, 1701, die UN-Resolution, die Sicherheitsratsresolution, die 2006 den Krieg damals beendet hat. In dieser Grenze operiert, in dieser Zone operiert UNIFIL und in dieser Zone darf nach der Sicherheitsratsresolution 1701 Hezbollah nicht präsent sein. Das sagt der Text der Resolution. Und auf den pocht Israel nun. Ja, gut, wir haben die Security Council Resolution, die wollen wir jetzt umgesetzt haben. In Klammern, in der Resolution steht natürlich noch sehr viel mehr drin. Es steht zum Beispiel auch drin, dass Israel sich zurückziehen muss aus dem Libanon, was es nicht überall an der Grenze getan hat. Es gibt zumindest einen Ort an der Grenze, Sheba'a, genau, ich habe den Namen schon gehört. Nicht Sheba, sondern Raja. Raja ist libanesisches Territorium, unbestritten. Es gibt keinen Disput darüber. Wir haben nochmal bei den Israelis nachgefragt im Außenministerium. Habt ihr irgendwelche Ansprüche auf Nordraja? Also Raja ist ein Dorf, eine kleine Stadt. Die nördliche Hälfte ist auf libanesischem Territorium, wird aber bewohnt von israelischen Bürgern und kontrolliert von Israel. Wir haben die gefragt im Außenministerium. Habt ihr Ansprüche auf Nordraja? Nein, haben wir nicht. Sie besetzen es aber nach wie vor. Sheba, weiter östlich, Sheba oder eher die Sheba-Farmen, ist eine umstrittene Gegend. Man streitet sich darüber, ist es libanesisch, ist es syrisch? Wobei es keinen Streit gibt, ist, dass es nicht israelisch ist. Internationale Wahrnehmung, internationales Recht. Israel hat die Gegend annektiert. Die Annexion ist nicht anerkannt worden international durch die UN. Wurde allerdings 2019, kann es sein, oder 18, von den USA anerkannt unter Trump. Als eine freundliche Gabe an den israelischen Verbündeten. Also es gibt diese besetzten Gebiete im Süden. Das ist das ist ein Teil von 1701, der nicht umgesetzt worden ist von israelischer Seite. Und es gibt seit 2006 tägliche israelische Luftraumverletzungen. Also die Israelis haben sich da den Teil rausgesucht, der ihnen, an dem sie ein Interesse haben. Andere Teile spielen für die weniger eine Rolle. Aber es geht ja auch nicht am Ende hier um internationales Recht oder weniger um internationales Recht, sondern es geht darum, was will Israel, was kann es erreichen auf diplomatischen Wege oder auf anderem Wege. Und die Israelis haben, seit diese Gespräche angefangen haben, immer wieder klar vermittelt, wir wollen diesen Teil von 1701, Rückzug von Hezbollah aus diesem Grenzgebiet. Wir versuchen das auf diplomatischem Weg. Wenn das nicht gelingt auf diplomatischem Weg, dann müssen wir eben andere Mittel anwenden. Also natürlich militärische Mittel. Das heißt, es gibt die ganz klare Drohung, immer wieder mehrfach wiederholt, am lautesten von dem israelischen Verteidigungsminister Herrn Gallant, die da sagt, wenn Hezbollah muss weg von der Grenze und wenn das nicht passiert, wir haben vielleicht, es wird dann so Zeitfenster genannt, unklare, wir haben vielleicht noch ein paar Wochen, bald, wenn das nicht passiert, müssen wir militärisch vorgehen. Und wenn eine solche militärische Aktion durchgeführt wird, dann steht natürlich wiederum ein erhebliches Eskalationsrisiko. Dann ist Gaza vorbei und dann haben wir sozusagen die zweite Etappe dieses Konflikts, könnte dann im Libanon stattfinden. Wenn man sich überlegt, was könnte Israel tun, um Hezbollah wirklich von der Grenze zurückzudrängen? Es gäbe die Möglichkeit einer Invasion, einen Grenzstreifen zu besetzen, indem man sozusagen eine Sicherheitszone einzurichten. Das hat man schon mal versucht, über 20 Jahre. Der Erfolg war kein wirklicher Erfolg. es gäbe die Möglichkeit, die Grenzbereiche in so eine Art Shooting Zone, Todeszone zu verwandeln. Also wer immer sich da bewegt oder was immer verdächtig erscheint, wird angegriffen. Auch diese Möglichkeit hat natürlich ein hohes Eskalationspotenzial. Man könnte eine weniger aggressive Version verfolgen, wenn man sagt, okay, also wir greifen nur an, was eindeutig Hezbollah-Installationen sind, was eindeutig Hezbollah-Versuche sind, sich da wieder aufzubauen. Aber am Ende sind das alles Maßnahmen, die nach aller Erfahrung, die wir gemacht haben, seit 1970 in diesem Konflikt, keine Sicherheit herstellen können. Und vor allen Dingen keine Sicherheit für die Bewohner Nordisraels. 100.000, so sind die offiziellen Zahlen, oder etwa 100.000 israelische Bürger sind geflohen aus dem Grenzgebiet und sagen halt, wir können erst dann wieder zurück, wenn die Gefahr eines Hezbollah-Angriffes, so wie der Hamas-Angriff, gebannt ist. Okay. Fair enough. Wenn aber, um diese Gefahr zu bannen, dort ein Kleinkrieg, ein dauerhafter Kleinkrieg entsteht, über diese Grenze hinweg permanent geschossen wird, können diese 100.000 natürlich auch nicht zurückkehren. Wenn sich der Konflikt weiter ausweitet, also wenn es eben nicht bei einem Kleinkrieg bleibt, sondern immer wieder neue Runden von Eskalationen stattfinden, dann wird die Zahl von 100.000 vielleicht irgendwann 200.000, 300.000, 400.000 sein werden, erreichen, aber auch dann ist keine Rückkehr möglich. Das heißt, militärische Mittel, die von Israel angedroht werden, können wahrscheinlich Sicherheit an dieser Grenze nicht gewährleisten. Und das ist vielleicht auch eine generelle Schlussfolgerung, die man in diesem Konflikt ziehen kann, die man auch aus Gaza ziehen kann. Sicherheit kann nicht einseitig hergestellt werden. Sicherheit ist ein Gut, das am Ende erfordert, dass man auf der anderen Seite eine Partei hat oder eine Gegenspieler hat, mit dem man sich in irgendeiner Weise verständigt. Und das können Friedensverträge sein, das kann eben auch Abschreckung sein. Alles das ist möglich. Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen, wo die Sicherheit an dieser Grenze wiederhergestellt wird, ohne militärische Mittel, in der Interaktion zwischen den beiden Parteien. Was hat nun die internationale Diplomatie versucht zu erreichen? Unsere französischen Freunde waren besonders aktiv, die USA im Hintergrund ebenfalls. Herr Hochstein war in der Region erst kürzlich. Und immer wenn Herr Hochstein kommt, dann geht die Gerüchtemühle an, dass ein Deal auf dem Tisch liegt und morgen ist das Problem gelöst und es gibt ein Abkommen, Grenzmarkierung gegen Friedensgarantien und dergleichen mehr. Nach allem, was wir wissen, ist das alles nicht realistisch. Die Vorschläge, die existieren, laufen darauf hinaus, dass es von beiden Seiten, ich würde sagen, minimale Zugeständnisse, vertrauensbildende Maßnahmen, ist glaube ich in dem Kontext wirklich zu viel gesagt, aber dass beide Seiten Gesten oder im Felde sozusagen Bewegungen durchführen, die der anderen Seite signalisieren, okay, wir würden das jetzt gerne hier beenden, wir wollen die Auseinandersetzung nicht weiterführen. Also sprich, dass zum Beispiel Hezbollah seine Kämpfer nicht 30 Kilometer, wie in dieser Karte vorgesehen, sondern 5, 10 Kilometer von der Grenze zurücknimmt, dass die Israelis die Luftraumverletzungen einstellen. Beides sind Zugeständnisse, die zu jedem Zeitpunkt zurückgenommen werden können. Ich meine, die Entfernungen sind minimal. Hezbollah, wenn sich 10 Kilometer von der Grenze zurückzieht, dann brauchen die eine halbe Stunde, um wieder an der Grenze zu sein, und 2 Tage oder 3 Tage, um ihre militärischen Strukturen da wieder zu etablieren. Israel kann natürlich die Luftraumverletzungen oder die Luftraumüberwachung, aus israelischer Sicht ist das natürlich, dient das natürlich der Überwachung, um auf Angriffe vorbereitet zu sein. Israel kann diese Überwachung auch zu jedem Zeitpunkt wieder aufnehmen, wenn der Eindruck entsteht, die andere Seite spielt nicht mit. Die andere Seite hält sich nicht an diesen ersten kleinen Schritt. Und wenn man diesen ersten kleinen Schritt gemacht hat, kann man parallel dazu versuchen, auf diplomatischem Weg, ich will nicht sagen Fortschritte zu erzielen, aber Bewegungen zu bekommen. Das heißt, Treffen oder eher die, es ist ja eine Shuttle-Diplomatie, weil die beiden Seiten reden ja nicht miteinander. Also sprich, dass man auf beiden, dass man Vorschläge sammelt, erste Schritte macht, um einige der Grenzstreitigkeiten, die existieren, anzugehen. Das sind insgesamt 13 umstrittene Punkte an der Grenze. 7 oder 8 davon sind nicht schwer zu lösen, weil da geht es dann wirklich nur um ein paar Büsche und ein paar Steine, die keine strategische Bedeutung haben. Dass man diese einfach zu lösenden Konfliktpunkte an den Anfang stellt, um wieder Vertrauen oder zumindest die Vorstellung zu generieren, dass auf diplomatischem Wege Dinge möglich sind, dass man diesen Konflikt nicht nur militärisch lösen kann. Also Kombination, vertrauensbildende Maßnahmen, Diplomatie. Dass es zu einer baldigen Abkommen führen könnte, wo eine Grenzziehung zum Vorteil des Libanon gegen Sicherheitsgarantien der Hezbollah ausgetauscht wird, ist, denke ich, eine Hoffnung oder eine Vorstellung, die nicht realistisch ist. Zum einen mal erkennt Hezbollah Israel nicht an als Staat. Die Vernichtung Israels ist Hezbollah ein zentrales Projekt der Hezbollah. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitsgarantien da kommen, ist minimal. Ich würde sagen, nicht minimal, null. Oder weniger als null. Es gibt vielleicht bestenfalls unausgesprochene Signale, dass man zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angriffe wünschen will. Also tacit. Ich weiß, keine zu angemessene deutsche Übersetzung. Ja. Tacit messages, also sprich stillschweigende Signale, ne, dass... Aber natürlich kann man aus israelischer Seite mit stillschweigende Signale kann man nicht als politischen Erfolg verkaufen. Aus der israelischen Sicht ist das natürlich nichts, mit dem man viel anfangen kann. Umgekehrt, wenn wir über die Grenzstreitigkeiten reden, in Raja, wenn Raja, die Grenzziehung in Raja so erfolgt, wie sie das nach internationalem Recht, wie das nach internationalem Recht sein muss, dann müssen 1500 Israelis umgesiedelt werden. Wenn Israel sich aus Sheba zurückziehen sollte, Sheba ist Teil des Golan, der 1981 annektiert wurde, aus israelischer Sicht souveränes Territorium. Wenn Israel das räumt, was wir darüber denken, spielt ja gar keine Rolle. Es muss in Israel dafür eine Mehrheit geben. Wenn Israel sich aus Sheba zurückzieht, ist es ein Präzedenzfall für den Rest des Golan. Politisch sehr schwer durchzusetzen. Noch einige andere Streitpunkte an der Grenze. Sprich, eine solche Grenzregelung würde vermutlich voraussichtlich von Israel Zugeständnisse erfordern. Dass Israel zum derzeitigen Zeitpunkt einem Partner, natürlich mit großen Anführungszeichen, einem Rivalen wie Hezbollah oder dem Libanon, aber jeder weiß, wer den Libanon tatsächlich kontrolliert, dass Israel dem Libanon und damit Hezbollah Zugeständnisse machen könnte, in dieser Größenordnung, im Austausch gegen stillschweigende Signale, dass man jetzt gerade im Moment nicht angreifen möchte, ist, glaube ich, abwegig. Das ist abwegig und es macht auch keinen Sinn, darüber zu spekulieren, unter welchen Umständen das zum Erfolg kommen könnte. Aber am Ende ein Übergang weg von der Logik des Militärs, ein Übergang zu diplomatischem Engagement kann uns, denke ich, Zeit verschaffen. Das ist hier der letzte Punkt. Hier, glaube ich, wirklich der letzte Punkt, den ich gerne nochmal unterstreichen möchte. Dann bin ich auch fertig. Ich denke, ganz wichtig ist hier der Zeitfaktor. Wie gesagt, 100.000 Israelis sitzen zurzeit in Hotels in Tel Aviv oder sonst irgendwo in Zentral-Israel. Es ist teuer, es ist unbequem. Niemand ist gerne irgendwo in einem billigen Hotel, wenn man ein Haus oder eine Wohnung hat, möglicherweise ökonomische Interessen, die 80% der Eier in Israel. Man kann 100.000 Menschen vielleicht evakuieren, aber nicht 1 Million Hühner. Da stecken ökonomische Interessen drin. Wenn wir uns eine Situation vorstellen, wo an der Grenze de facto Ruhe herrscht, die Leute in Tel Aviv, die sitzen immer noch, sagen, wir können da nicht hin, weil Hezbollah könnte ja wie Hamas und so weiter. So, wir haben einen Monat Ruhe, wir haben 2 Monate Ruhe, es wird Sommer. Die Leute, die dort ökonomische Interessen haben, werden da hingehen. Die Leute, denen es irgendwann zu dumm wird in den Hotels in Tel Aviv, die werden da auch hingehen. Und die werden ihren Freunden und Verwandten auf Facebook signalisieren, ist ruhig, passiert nichts. Früher oder später wird sich meiner Voraussetzung oder meiner Hoffnung nach in Israel die Wahrnehmung durchsetzen, vielleicht ist Abschreckung ja doch etwas, was funktioniert. Vielleicht waren die 17 Jahre, die wir Hezbollah abgeschreckt haben, ja doch keine Illusion, sondern vielleicht steckt Sicherheit auch in Abschreckung drin. Wie gesagt, Sicherheit ist eine zweiseitige Sache. Friedensabkommen sind prima. Abschreckung kann auch funktionieren. Und ich denke, das Beste, was wir heute zum heutigen Zeitpunkt erwarten können, ist eine Rückkehr zum Status quo. Idealiter unterstützt, verstärkt durch ein stärkeres internationales Engagement. Es gab zum Beispiel zwischen 1996 und 2000 eine Regelung, wo es ein Komitee gab, das tagte auf Zypern, das sich wo Verletzungen des Status quo oder irgendwas piept hier, ne, oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wären das eben Verletzungen von 1701, ne, wo solche Verletzungen oder Diplomate oder solche Streitigkeiten, ihr habt da mit uns dort angegriffen, ja, aber ihr habt dort und so weiter, im Detail nahezu täglich von einer Kommission zusammengesetzt, ich glaube aus Frankreich, Syrien, Israel, den USA, diskutiert wurden. Und dann kamen jede dieser Streitigkeiten, gab es eine Stellungnahme. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den ich gehört habe von UNIFIL, ist eine solche Kommission wieder einzurichten. Mehr internationale Aufmerksamkeit vor dieses Problem. Finanzielle Unterstützung für den israelischen Grenzwall. Die Israelis haben ja angefangen, einen Wall an dieser Grenze zu bauen. Ich bin da im Mai letzten Jahres lang gefahren. An ein paar Stellen sieht er sehr beeindruckend aus, an anderen Stellen ist da wirklich nur ein sehr jämmerlicher Stacheldrahtzaun. Dann habe ich die Dame, die mich da rumgefahren hat, gefragt, wie kann das sein? Hier, da hui und hier pfui. Und Budget, not enough money. Keine Priorität. Ich denke, dieser Grenzwall wird Priorität haben. Und wenn die Israelis dafür Geld brauchen, dann wird es Geldgeber geben. Ich glaube, Deutschland wäre sicherlich gerne bereit, diesen Borderwall, diese Grenzmauer zu bauen. Wir alle, als Crisis Group, wir alle glauben an Verhandlungen, Friedensprozesse, Abkommen, Übereinkünfte, aber Sicherheit kann eben auch auf militärisch, durch Hardware, durch Mauern und andere über elektronische Überwachung hergestellt werden. Aber es ist kein einseitiger Prozess. Es braucht immer, man hat immer am Ende, selbst in einer Situation, wo es um Mauern geht und Abschreckung, man hat keinen Partner, man hat eine andere Seite, mit der man sich in einer Beziehung befindet und wo man ein Equilibrium etabliert, das einen Konflikt verhindern kann. Und wenn wir dahin zurückkommen, irgendwann in diesem Sommer, dann können wir die Krise vielleicht wieder zu einem Punkt bringen, wo sie beherrscht ist, beherrschbar bleibt und gemanagt werden kann, wenn es dann immer mal wieder, es wird immer wieder mal Ausschläge geben, das ist klar, kann man nicht vermeiden, aber wo diese Gefahr, dass das Ganze komplett explodiert, gebannt ist.
Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Wir sind sozusagen bescheiden geworden. Ich meine, wie soll ich sagen, Ruhe ist nicht wenig, aber es ist schon interessant, dass es der Hisbollah wirklich gelungen ist, seit 2006 eben diese Resolution 701 zu ignorieren. Und ich meine, sie sprechen ja auch offen darüber, dass sie das gern geändert hätten. Aber das wird es natürlich auch nicht sein. Aber ob sich Israel durchsetzt oder jemals, dass die implementiert wird, ist auch die große Frage. Ich habe natürlich jetzt einen ganzen Fragenkatalog und ich versuche es einmal und fange einmal an damit. Also erstens einmal wirklich, Sie kennen ja die Hisbollah schon so viele Jahre so gut. Was ich mich immer frage, ist erstens einmal, wie stark ist sie jetzt wirklich? Wir wissen von dieser hochgerüsteten Raketenbewaffnung, also sie steht ganz anders da als 2006 und sie hat auch diese Jahre der Professionalisierung des Trainings im Syrienkrieg. Aber andererseits hat man schon auch gehört und Sie werden uns da das besser sagen können, dass der Syrienkrieg schon auch sehr opferreich für die Hisbollah war, dass viele junge Leute gefallen sind und dass es, also dass die personellen Ressourcen der Hisbollah auch nicht unendlich sind. Also wie stark ist sie wirklich? Und meine zweite Frage damit verbunden, eben weil Sie haben schon gesagt, libanesische Partei und Miliz und andererseits eben Teil der Achse des Widerstands, nennen wir es mal so, und die stärkste regionale Waffe des Iran. Aber es ist doch sehr eine libanesische Partei mit sehr libanesischen Interessen. Und bei dieser langen ersten Hisbollah-Rede nach dem 7. Oktober, die ich mir genau angehört habe, was ein großes Opfer ist, hat man schon das Gefühl gehabt, der spricht also auch mit Angst, im Libanon vielleicht Rückhalt zu verlieren. Und der muss sich schon als libanesische Partei auch gebärden. Andererseits kann der Hisbollah eh niemand was anschaffen und sagen im Libanon. Also wie stark ist die Hisbollah, wenn man das so beantworten, diskutieren kann?
Also erstmal den einfachen Teil der Frage. Also das ist die letzte Karte hier. Sie wissen alle, denke ich, dass der Haupt, das Rückgrat, das militärische Rückgrat der Hisbollah, die Raketenwaffen sind. Ja. Das ist eine, muss ich dazu sagen, eine sehr alte Karte, die ist schon 6 Jahre alt. Was Sie da jetzt sehen, ist heute noch viel schlimmer. Ja. Aber was entscheidend ist, denke ich, ist diese Information hier. Hier haben wir die Reichweiten der verschiedenen Raketentypen und hier haben wir die Zeit, die diese Raketen brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Ja? Also hier unten, hier ungefähr, irgendwo ist der israelische Atomreaktor Dimona. Ja? Eine syrische M600 braucht, um das zu erreichen, 165 Sekunden. Also das sind Raketen, die fliegen mit Mach 4. Es ist eine ganz dramatische Herausforderung, auch für die israelischen Raketenwarnsysteme oder Abwehrsysteme, die ja vermutlich die besten sind in der Welt. Und hier auch sehr wichtig, hier diese Raketen hier, Zilzal, Walter, wie du schon erwähnt hattest. Ja. Die Zilzal 2, also etwas kürzere Reichweite, 2 Minuten Flugzeit vom Südlibanon. Zilzal 2 sind deswegen so wichtig, weil Hisbollah da eine Menge von hat, ungefähr 15.000. Und zweitens, weil nach dem, was wir wissen, die Zilzal-Raketen, das diejenigen Raketen sind, die von Hezbollah in Präzisionsraketen umgebaut werden. Das heißt also Raketen, die man nicht schießt und dann fällt das irgendwo runter, wo man genauso ist, weiß man nicht. Nein, das sind Raketen, die eine Treffgenauigkeit von ca. 50 Metern haben. Also mit diversen technischen Systemen erreicht. Das heißt, mit diesen Raketen kann Hezbollah sehr genau entscheiden, jetzt nehmen wir mal das Kraftwerk, jetzt nehmen wir mal die Gasplattform und dergleichen mehr. Israelische Raketenabwehrsysteme sind sehr gut, aber ich habe mich da mal mit einem israelischen Experten darüber unterhalten, der dem Vater der israelischen Raketenabwehr tatsächlich. Und der meinte, look, es ist alles eine Frage der Zahlen. Jedes Abwehrsystem kann überwältigt werden. Wenn Hezbollah oder Hamas da 10, 20 Raketen schießen, die holt er einen Dom runter, überhaupt gar kein Problem. Wenn die 200 Raketen in einem Volley schicken und von 200 Raketen sind auch nur 10 Präzisionsraketen drin, das Abwehrsystem weiß nicht, welche davon von diesen 200 die 10 Präzisionsraketen sind. Die müssen alle 200 runterholen. Normalerweise kommen die Raketen, das Abwehrsystem kalkuliert das, sagt, okay, die trifft einen Hügel, die fällt ins Wasser, die trifft ein Feld, die trifft das Kraftwerk, die holen wir runter. Aus dem ballistischen Bogen kann man das kalkulieren. Die Systeme sind so gut. Wenn da 200 ankommen und ich weiß nicht, welche davon Präzisionsraketen sind, muss ich alle runterholen, weil mein System sagt mir, diese Rakete ändert, diese Rakete trifft den Hügel. Aber 10 Sekunden vor dem Einschlag ändert die Rakete ihre Flugbahn, wenn es eine Präzisionsrakete ist, und trifft nicht den Hügel, sondern das Kraftwerk 5 Kilometer weiter. Und mit dieser Bedrohung können diese Abwehrsysteme nicht fertig werden. Das ist unmöglich. Das ist zum Thema militärische Kräfte. Wie gesagt, 6 Jahre alt, das ist alles noch viel schlimmer. Heute kommen Drohnen dazu. Wir haben gesehen, was Drohnen anrichten können. Die Iraner exportieren mittlerweile Drohnen, verkaufen Drohnen an die Russen. Man hätte das auch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Das ist der Technologietransfer in die Richtung geht. Ich denke, wir können vermuten, dass Hezbollah auch sehr gut ausgerüstet ist mit ähnlichen Drohnen. So viel zum militärischen Teil. Und die Frage nach der Unterstützung der Basis, was hat der Syrienkrieg gemacht, ist eine Frage, die, denke ich, niemand zuverlässig beantworten kann. Es hat große Opferzahlen gegeben, keine Frage. Die Partei hat aber auch, oder der militärische Teil der Partei, die hat natürlich in diesem Krieg ein unglaubliches Maß an Erfahrung gewonnen, in komplexen Operationen. Das war vorher eine reine Guerilla-Armee. Die haben in dieser über Jahre hinweg Erfahrung mit komplexen Operationen gemacht, verschiedene Waffengattungen zu kombinieren, Systemintegration, haben den Russen zusammengearbeitet. Ich denke, die Verluste an Personen, vermute, das wiegt das nicht auf. Und es ist, wie gesagt, Libanon ist eine junge Bevölkerung. Man kann eine neue Generation trainieren und dann kommt natürlich auch die Wirtschaftskrise dazu. Hezbollah kann Gehälter zahlen in Dollars. Viele andere Arbeitgeber können das nicht. Es kommt der soziale Status, der damit kommt. Nasrallah in seinen Ansprachen bringt immer diese Beispiele. Eine Familie hat schon drei Söhne verloren und sie schicken den vierten und den fünften auch noch hinterher. Oder wenn einer der Kämpfer fällt, dann fragt man den Sohn, der 10 Jahre alt ist, na, was willst du denn mal werden? Und die Antwort ist klar. Der soziale Status dieser Kämpfer ist ein sehr attraktiver, das ist es ökonomisch attraktiv. Die ideologische Bindung funktioniert nach wie vor. Von einem, was wir das wissen.
Nun, ja, ich finde, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr erfreulicher Befund, mit dem ich mich jetzt von unserem Publikum verabschiede. Dankeschön.